Irgendwie bekomme ich immer wieder mal die Möglichkeit, über das Abendmahl zu predigen. Das gab es ja schon mal. Und ich sehe das als ein großes Vorrecht und freue mich auf die Zeit mit euch zusammen heute, um durch diesen Text durchzugehen, den wir alle schon mal gelesen haben und im Prinzip auch eigentlich ganz gut kennen. Vielleicht gibt es auch einige hier heute, für die das Abendmahl, das wir heute auch noch feiern werden, jetzt nicht eine Tradition ist, wie für die meisten von uns. Aber dennoch wissen wir, dass Abendmahl und Gemeinde unweigerlich zusammengehören. Jeden Monat treffen wir uns hier in der Ecksteingemeinde mindestens einmal, diesen Monat zweimal, um dieser, nennen wir es mal, Tradition nachzugehen. Aber dieses Mal wird nicht nur bei uns gefeiert, sondern bei jeder christlichen Gemeinde auf dieser Welt wird es auf eine Art und Weise in irgendeiner gewissen Regelmäßigkeit gefeiert. Nicht nur in diesem Zeitalter, sondern schon eigentlich seitdem es Gemeinden gibt. Es ist eine feste Tradition geworden. Die Frage ist, wieso ist es so fest? Wieso ist dieses sonderbar anmutende Fest von Brotbrechen und Weintrinken, wieso ist dieses Fest so zentral und so wichtig geworden, dass das eigentlich nicht wegzudenken ist von einer christlichen Gemeinschaft? Diese Frage werden wir heute beantworten, die werden wir nachgehen und beantworten. Aber eine Frage, die ich noch für euch lassen möchte und die viel wichtiger ist als die Frage, wieso das sich über diese ganze Jahrhunderte gehalten hat, ist die Frage, was das Abendmahl eigentlich für dich bedeutet. Das ist die wichtigste Frage, die du heute eigentlich für dich beantworten musst und mitnehmen musst, weil wir werden es heute wieder feiern. Die Frage ist, was bedeutet das Abendmahl für dich? Ist es nur reine Tradition, nur etwas, was du tust, was wir halt tun, weil wir es als Gemeinde tun? Oder was sind da die Dinge, die wirklich wichtig sind für dich? Und wie ihr es vielleicht schon an dem Titel erkennen könnt, sehen wir, dass in dem Abendmahl viel mehr als nur irgendeine Tradition drinsteckt, die wir nachfolgen wollen. Nur irgendetwas, was wir halt tun, weil man es öfters macht als religiöse Aktivität. Der Titel der Predigt heute heißt nämlich das Abendmahl, eine neue Realität und zukünftige Herrlichkeit. Neue Realität und zukünftige Herrlichkeit. Ich werde den Titel noch erklären im Laufe des Textes. Aber wir werden aus Markus 14 die nächsten Verse lesen zusammen. Nick hatte vor zwei Wochen, meine ich, waren das bis Vers 21 gepredigt und hatte euch eingeführt in das ganze Thema des Abendmahls und wie es zustande gekommen ist, dass die Jünger und Jesus zusammen waren und da gefeiert haben. Und nun wollen wir die Zeit des Einsetzungs, des Mahles an sich uns anschauen. Wir werden die Verse 22 bis 26 zusammen lesen. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Soweit unser Text heute. In unserem Text werden wir uns heute vier Aspekte des Abendmahls widmen, die uns dazu überzeugen oder die uns aufs Neue überzeugen lassen sollen, dass das Abendmahl viel mehr als nur eine reine Tradition ist. Sie sollen diese vier Aspekte uns helfen zu sehen, dass das Abendmahl uns wirklich Freude bringen sollte. Dass es sowohl ein Versprechen als auch eine Vorschau auf eine kommende zukünftige Herrlichkeit in sich trägt. Das Abendmahl, was wir auch heute feiern, ist mehr als nur, wie es in den Verordnungen steht, kultische Handlung, der wir nachgehen. Es ist weitaus mehr und viel, viel bedeutender, wie wir gleich sehen werden. Diese vier Aspekte, die wir uns anschauen werden, ist erstens, das Abendmahl ist eine Änderung. Eine Änderung, und zwar von dem Passafest zum Abendmahl. Da werden wir uns relativ viel Zeit mit verbringen, weil es dort sehr viel Symbolik gibt, die wir auch im Abendmahl wiederfinden, die für uns wichtig ist zu verstehen. Das Abendmahl, das wir heute aber feiern, und das Abendmahl, was Jesus hier in Markus 14 einsetzt, ist eine Änderung von dem, was früher war, zu dem, was heute ist. Also eine neue Realität. Den zweiten Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, ein Auftrag. Den sehen wir dann in Vers 22. Wir haben einen Auftrag oder vielleicht einen Befehl, besser gesagt. Und der fängt an mit dem Auftrag oder dem Befehl, nehmt. Nehmt es. Das ist der zweite Punkt. Also erstens Änderung, zweitens Auftrag, drittens werden wir sehen, dass das Abendmahl auch ein Ausweis ist. Ein Ausweis für den neuen Bund, in dem wir in Christus sind. Und das sehen wir in Verse 23 bis 24. Und viertens dann werden wir einen Ausblick sehen. Das Abendmahl ist nicht nur eine Änderung vom Passa zum Abendmahl, es ist nicht nur ein Auftrag, es ist nicht nur Befohlen, es ist nicht nur ein Ausweis unserer Identität, sondern es ist auch ein Ausblick auf eine zukünftige Herrlichkeit, auf ein kommendes Reich. Also diese vier Punkte werden wir uns heute anschauen. Eine Änderung, ein Auftrag, ein Ausweis und ein Ausblick. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Eine Änderung. Vor zwei Wochen hat Nick uns ja schon eingeleitet zu dem Passafest und hat auch deutlich gesagt, dass das Passafest damals, was ja hier in Markus 14, in der Stelle, in der wir uns befinden, Jesus mit seinen Jüngern feiert, dass dieses Passafest ein Gedächtnisfest war. Nun, zu Beginn unserer Zeit hier wollen wir uns nochmal ein bisschen diesem Passafest widmen, aber hauptsächlich uns die Symbole anschauen und was sie alles ausdrücken sollten und auch den Ablauf verstehen, damit wir auch diese Stelle etwas besser verstehen können. Zur Erinnerung, das Passafest oder im hebräischen Pesach wurde von Gott in 2. Mose 12 in Ägypten befohlen. Nick hatte letztens davon gelesen, wir werden heute auch noch ein bisschen lesen, ein paar andere Verse. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass damals Israel kurz davor stand, um von Gott aus der 400-jährigen Sklaverei befreit zu werden. Der 400-jährigen Sklaverei in Ägypten. Und dieses Fest oder dieses, das Passa sollte am 10. Tag des Monats Abib gefeiert werden und es sollte beginnen mit der Wahl eines makellosen Lammes, das sich die Israeliten damals aussuchen mussten. Und das lesen wir in 2. Mose 12, Vers 3. Und dieses Lamm, das sie sich aussuchen mussten, hatte Gott damals befohlen und gesagt, ihr sollt es dann 4 Tage später schächten, also schlachten, opfern. Und das ist in 2. Mose 12, Vers 6 lesen wir das. Nun, was haben wir, wenn wir Schafe schlachten, wenn wir ein Lamm schlachten? Es kommt Blut. Ja, und das Blut dieses Lammes hatte Gott befohlen, wir haben es letztens gelesen, dieses Blut sollte an die Türpfosten gestrichen werden von den Häusern damals in Ägypten. Und der Grund dafür war ein Zeichen für den Todesengel, der in der Nacht kommen würde und alle Erstgeborenen töten würde. Er würde an all den Häusern vorbeigehen, die von diesem Blut geschützt wurden oder dieses Blut an den Pfosten stand. Nun, sie sollten dann in dem Abend noch, bevor dieser Todesengel kam, sollten sie dieses Fleisch von diesem Lamm, was sie ja auch noch haben, sollten sie in einer Eile verzehren. Und Nick hat dazu auch gesprochen. Ein Grund wird sicherlich auch davon sein, dass sie sich vorbereiten mussten für diesen langen Marsch, der vor ihnen stand. Aber da war natürlich noch viel mehr, was da geschah, als nur eine Vorbereitung für diesen Marsch. Sie sollten dann das Fleisch mit ungesäuertem Brot essen, hatten wir auch davon gehört, was das ganze ungesäuerte Brot soll, und mit bitteren Kräutern zusammen als Beilage. Und der Rest, den sie nicht essen konnten, der sollte verbrannt werden, das kann man alles in 2. Mose 12, Vers 10 nachlesen. Nun, wir werden im Laufe unserer heutigen Zeit uns ein paar Gedanken über Symbole machen müssen und uns fragen müssen, was denn diese Dinge, die da Gott aufgetragen hatte, wieso er sie denn so aufgetragen hatte, wieso ein Lamm, wieso Blut. Und Gott gibt uns in 2. Mose 12, Vers 13 ein Anzeichen davon, wie wichtig diese Symbole heute auch noch sind und wie sie zur damaligen Zeit auch wichtig waren. Denn eine Sache mussten die Israeliten verstehen. Ja? Die Israeliten damals, die in Ägypten waren und bereit waren, um gerettet zu werden, die haben natürlich nicht das alles gewusst, was wir heute wissen. Aber eines wussten sie. Dieses Blut von diesem Lamm, das würde ihnen ihr Leben retten und würde sie befreien. Sie wussten, wenn sie das machen würden, dieses Lamm schlachten, dieses Blut an ihre Türpfosten malen und pinseln, dann würden sie gerettet werden. Hört mal zu. 2. Mose 12, Vers 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, wer ist der Todesengel? Es ist Gott selber. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Was war der Schlüssel zur Erlösung hier? Blut. Blut musste fließen. Es musste Blut fließen, um Israel aus der Sklaverei zu befreien, um sie vor dem Verderben zu beschützen. Und Gott setzte nun dieses Fest oder diese Aktivität für sein Volk als eine Anordnung an für den Rest von ihrem Leben und für alle Ewigkeit. Ein Vers später, in 2. Mose 12, Vers 14, sagt er zu ihnen: Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Wieso sollten sie an diesem Tag festhalten? Wir lesen es ein paar Verse später, 2. Mose 12, Vers 27, und Gott spricht da, sagt: Es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschont vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Mose sagt das dann, und er sagt, wir sollen dieses Fest halten, oder er sagt zu den Israeliten: Ihr sollt dieses Fest halten als Gedächtnis daran, dass Gott euch beschützt hat durch das Blut dieses Lammes. Aber er hat es gemacht. Er hat euch beschützt. Er hat euch herausgeholt aus dieser Sklaverei. Also, wie wir letztes Mal schon gehört haben, ist das Passafest im Kern wirklich ein Erinnerungsfest. Zum einen sollte es an die Errettung durch Gott erinnern und dann auch an seine Gnade, an seine Macht und an seine Güte. Aber es gab noch eine andere Erinnerung, die auch Teil von diesem Fest war, was jetzt nicht explizit hier genannt wird, was aber definitiv mit Teil von dem ganzen Fest ist. Und nämlich, das ist das ganze Thema der Sühnung oder der Schuldvergebung oder der Erlösung. Und diese Erlösung sollte, wie ich gerade schon gesagt habe, sollte für Israel deutlich werden, diese Erlösung geschieht nur durch Blut. Blut muss für Blut fließen. Und dazu, um Blut zu haben, benötigt es ein Opfer. Nun, zu der Zeit in Exodus und kurz danach noch, wurde dieses Fest so gefeiert, wie es natürlich an dem Abend stattfand, mit einer gewissen Eile. Sie mussten alles anziehen, wir hatten es letztes Mal schon gehört, ja, sie mussten bereit sein, um loszuziehen, und sie hatten danach auch noch eine ähnliche Art und Weise, um das Fest zu feiern. Aber über die Zeit hinaus wurde das etwas gesetzter und wurde zu einem größeren Erinnerungsfest, als es vielleicht in den ersten paar Mal war. Aber der Ablauf, und das ist das Erstaunliche, der Ablauf ist seitdem eigentlich mehr oder weniger der gleiche geblieben. Und den wollen wir uns kurz anschauen. Wie wurde denn dieses Fest denn gefeiert? Wie hat Gott es denn aufgetragen und wie hat sich denn das so ein bisschen gewandelt? Nun, das Ganze beginnt damit, wie wir gerade auch schon gehört haben, dass die Menschen, die Israeliten, sollten ein reines Lamm für sich besorgen. Es wurde zur Tradition und auch aufgetragen, dass es mindestens 10 Männer sein sollten und maximal 20 oder mindestens 10 Leute und maximal 20, die auf ein Lamm zusammen aussuchen sollten. Sie mussten dann dieses Lamm, wie wir auch schon gerade im Text gelesen haben, 4 Tage später schächten. Sie mussten es zum Tempel bringen oder zum Altar, und dort wurde es von einem Priester geopfert am Altar. Es wurde Blut von diesem Lamm an den Altar gesprengt zur Sühnung der Schuld von diesen 10 bis 20 Leuten. Und dann wurde ein Teil des Lammfleisches wurde verbrannt als Opfer, als Brandopfer auf dem Altar. Ein weiterer Teil von diesem Lammfleisch wurde dann bei den Priestern gelassen. Gott hatte ja diesen Auftrag gegeben, dass die Priester auch von diesen Opfern leben sollen. Und der restliche Teil, der noch übrig war von diesem Lamm, durften dann diese 10 bis 20 Leute mitnehmen. Dort wurde dann dieses Fleisch, was sie mitgenommen haben, vorbereitet und zubereitet und dann mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern später verzehrt, so wie wir auch schon den Auftrag hier gelesen hatten. Und die ganze Zeit über muss das Haus von Sauerteig befreit werden. Ja, wenn wir jetzt, wenn wir uns die heutigen Ablauf mal anschauen, und Marc kann das vielleicht am besten erklären, den heutigen Ablauf anschauen von, wie das Passafest abläuft, das ist ein mega Aufwand, um das mal das Geringste zu sagen. Wie man da ständig alles befreien muss von irgendwelchen Dingen, die unrein sein können. Und dann an dem Abend, als dann endlich dieses Opfermahl stattfindet, ja, wo dann diese 10 bis 20 Leute dieses Mahl zu sich nehmen, dieses Fleisch verzehren sollten, gab es einen gesetzten Ablauf, den wir auch heute in Markus 14 sehen werden. Und das ist nämlich, dass der Abend mit einem Dankesgebet begann. Man eröffnete diesen Abend, all die 10 bis 20 Leute kamen zusammen. Sie saßen nicht, wie wir sitzen heute zur damaligen Zeit, zur Zeit von Markus 14 nicht. Sie lagen so förmlich an der Seite. Und sie eröffneten das Ganze mit einem Dankesgebet. Und danach gab es den ersten von insgesamt 4 Kelchen mit Wein. Es wurden an dem Abend 4 Kelche mit Wein getrunken. Und es wurden einige Lieder gesungen. Nur die Lieder wurden nicht gesungen, weil sie den Wein getrunken hatten, sondern der Wein war wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vermischt mit Wasser, weil es war dann noch relativ viel Kelche. Aber es gab den ersten von insgesamt 4 Kelchen mit Wein. Und dieser Wein sollte nun was tun? Wieso Wein? Nun, er sollte an das Blut erinnern. Er sollte an das Blut des Lammes erinnern. Er sollte daran erinnern, dass Gott einmal diesen Auftrag gegeben hat, dass durch dieses Blut des Lammes das Volk gerettet wurde und dass es vor dem Verderber geschützt wurde. Nach diesem ersten Kelch folgte dann das Händewaschen. Das hat 2 Gründe gehabt. Natürlich ist eine Hygiene. Davon wissen wir heutzutage auch einiges. Aber das andere hatte auch zeremonielle Gründe gehabt. Es war ein Anzeichen davon, dass wir die Notwendigkeit haben, um gereinigt zu werden, bevor wir zu diesem Opfermahl kommen können. Und es erinnert die Menschen daran, dass sie Reinigung von Sünde notwendig hatten. Dann folgte das Essen mit den bitteren Kräutern. Dazu wurde Flachbrot gebacken und dann in Teile zerbrochen und verteilt an die jeweilig anwesenden Leute. Jeder Teilnehmer musste dann sein Stück in eine Paste tunken aus Nuss und einer Fruchtmischung, hört sich ziemlich lecker an. Und danach wurden die ersten 2 der Halal-Psalme gesungen. Nein, Halal steht nicht für, wie wir es jetzt heute vielleicht verstehen würden, sondern wir kennen das Wort Halleluja. Ja? Daher kommt das Wort Halleluja kommt von Halal. Es hat was mit Lobpreis zu tun. Ja? Also die Halal-Psalme waren keine besonders reinen Psalme, sondern sie waren Lobpreis-Psalme. Und das waren ganz spezielle Psalme, die gesetzt sind. Das ist in Psalm 113 bis 118. Und diese Psalme wurden an diesem Abend gesungen. Und jetzt nach diesem Tunken des Brotes und Teilen des Brotes wurde Psalm 113 und 114 gesungen. Und danach gab es den zweiten Kelch mit Wein. Und typischerweise wurden an diesem Zeitpunkt darüber nachgedacht und darüber gesprochen, dass wir wirklich von Sünde vergeben werden müssen, dass wir die Notwendigkeit von Reinheit in unserem Leben haben. Und dann nach diesem zweiten Kelch, dann wurde das Lammfleisch gegessen. Nach dem Lammfleisch gegessen, nachdem man da fertig war, wurde dann der dritte Kelch getrunken und der Rest der Halal-Psalme gesungen, Psalm 115 bis 118. Und der Fokus hier in dieser Zeit war Dank und Lobpreis für Gottes Wirken in dem Leben von uns Menschen. Nach dem letzten Psalm gab es dann noch den vierten Kelch zum Trinken und abschließend sang man dann noch Psalm 136. Nun, das könnte man natürlich alles in einer sehr kurzen Zeit machen, aber typischerweise streckte sich das Ganze über viele Stunden, weil sehr viel Kommunikation zwischendrin stattfand über das, was Gott alles in der Vergangenheit der Menschen getan hatte. Und diese Zeremonie musste jeder Jude jedes Mal am Passafest durchgehen. Und der Grund ist, dass alles darauf hindeutet, dass Menschen einen Erlöser benötigen und dass Gott diese Erlösung selber gegeben hat. Die bitteren Kräuter und das Brot erinnern an die bittere Zeit in Ägypten und an die Zeit, in der sie das Manna in der Wüste essen mussten. Der Wein, wie gesagt, erinnert an das Blut, das die Türpfosten bestrich, durch welches Gott sein Volk von dem Todesengel verschont hat und sie von der Sklaverei befreite. Und das Lamm, was sie essen mussten, erinnert daran, dass es ein Opfer geben muss, was für uns einsteht. Wenn wir uns das überlegen, vor allem als neutestamentarische Christen, dann sind das wirklich mächtige Bilder. Ja, und man sagt ja nicht umsonst, dass Bilder mehr als 1000 Worte sprechen. Und diese Bilder, die wir dort in dem Passafest finden, die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Und sie zeigen vor allem eine Sache. Wir brauchen Hilfe von außerhalb. Wir brauchen Hilfe von außerhalb. In Markus 14 nun, als Jesus mit seinen Jüngern an diesem Donnerstag vor seiner Kreuzigung das Passamahl feierte, wurde auch dieser Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, eingehalten. Wir sehen das in Teilen auch in den Versen, die wir gerade schon gelesen haben. Auch an diesem Abend durften die Jünger sich daran erinnern, dass sie Gott notwendig hatten. Sie wurden daran erinnert, was Gott alles in der Vergangenheit schon für Israel gemacht hat. Doch war an diesem Abend etwas ganz anders als sonst. Jesus hatte mit ihnen nicht nur irgendein Passafest gefeiert, weil es jetzt einfach Zeit war, sondern er hatte etwas ganz anderes gemacht. Er hatte etwas ganz Neues angefangen, eine neue Realität. An diesem Abend reformierte Jesus dieses Passafest komplett und er löste es eigentlich ab durch das, was wir nun das Abendmahl kennen. Diese Jünger, die dieses Passa hier feierten sozusagen das letzte Passamahl in ihrem Leben. Von nun an würden sie nur noch das Abendmahl feiern. Nun ist es aber nicht so, dass das Abendmahl, was wir feiern, komplett neu ist und was ganz anderes ist als das Passa, sondern es wird sehr viel Symbolik übernommen und Jesus gibt diese Symbolik aus dem Passafest eine neue Bedeutung oder eine vollere Bedeutung. Und das werden wir uns gleich anschauen. Schaut euch mal Vers 22 an, jetzt kommen wir endlich zu unserem Text. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut. Ich hoffe, es hat jetzt ein bisschen geholfen, dass wir gesehen haben, was alles Teil des Ablaufs vom Passa war, weil wir finden diesen Ablauf hier genauso. Aber hier kommt doch etwas sehr Kurioses und Schockierendes für die Jünger, die sehr traditionsbehaftet waren. Jesus sagte, dieses Brot hier, das ist mein Leib. Und diesen Wein, was ihr trinkt, das ist mein Blut. Nun, sie verstanden natürlich schon, dass das nicht sein eigener Leib war und sein eigenes Blut war. Ja, stand ja noch vor ihnen. Aber es war trotzdem eine schockierende Assoziation. Wie kann dieses Brot, was wir sonst immer teilen, zu diesem Passafest, wenn wir an Gott denken, wie kann das sein Leib sein? Und dieses Blut, was sagt ihr denn hier? Ja? Wieso ist das denn? Ja, ihr müsst euch vorstellen, diese Jünger hatten das noch nie gehört und noch nie gelesen. Die waren komplett schockiert von dem, was er da sagte. Aber es war wichtig für sie zu wissen und wir werden gleich anschauen, wieso. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und wir schauen uns etwas an, das Jesus zu ihnen später sagt, aber eigentlich vor dieser ganzen Sache kommt. Hört mal kurz zu. In Lukas 22, das ist unsere Parallelstelle, ja, in all den Evangelien kommt das vor. In Lukas 22, Vers 15 erinnert sich Lukas an die Worte des Herrn und er zitiert ihn und sagt hier, Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Dieses herzlich verlangt ist ein unglaublich starker Ausdruck. Für Jesus war es unglaublich wichtig, dass bevor er ans Kreuz ging, dass er dieses Fest reformierte und dass er seinen Jüngern, die ihm nachfolgten, erklärte, was als Folgendes passieren würde. Diese Jünger, die das alles miterlebt hatten und dieses Passafest feierten, am nächsten Tag standen sie am Kreuz und sahen, wie ihr Meister und ihr Herr starb. Und wiederum, ihr müsst euch daran erinnern, sie wussten nicht das Ende. Die hatten diese Bibel noch nicht. Sie wussten nicht, wie das ausgeht. Sie waren immer noch eigentlich davon überzeugt, obwohl Jesus das schon dutzende Male gesagt hatte, dass er sterben und leiden muss, waren sie immer noch nicht mit an Bord in dieser Geschichte. Sie hatten noch immer noch nicht verstanden, dass er sterben und auferstehen musste. Und sie mussten das hören, damit sie sehen würden und verstehen würden, was als nächstes passiert. Es gab keinen besseren Abend als diesen Passahabend, um das in den stärksten Bildern, die es gibt, für sie deutlich zu machen und somit auch für uns. Denn der Wein des Passas wird sie ab der Kreuzigung an das Leiden und das Sterben von Jesus Christus erinnern. Unweigerlich. Seit dem Freitag danach, einen Tag später, werden sie dieses Passafest nie wieder auf die gleiche Art und Weise feiern, sondern sie werden diesen Wein nehmen in die Hand und sie werden jedes Mal Jesus Christus am Kreuz sterben sehen. Sein Blut für ihres. Aber es schwingt natürlich noch mehr mit als nur das. So wie Gott damals den Einzelnen durch Blut, das an die Türpfosten geschmiert wurde, gerettet hat, so hat auch Jesus mit seinem Blut die Menschen gerettet, die an ihn glauben. Hier ist die Parallele zum Passafest. Israel wurde aus der Sklaverei von Ägypten befreit. Wir werden aus der Sklaverei der Sünde befreit. Aus der Sklaverei der Sünde und der Sklaverei des Todes. Denn nachdem Jesus auferstanden ist, sagt Jesus an einer anderen Stelle, wo ist denn dein Stachel, Tod? Weil Jesus den Tod überwunden hat und besiegt hat. Dieses Erinnerungsfest des Passas, was heute nun das Abendmahl geworden ist, erinnert uns an diese unglaublichen Wahrheiten. Und es musste die Jünger daran erinnern, dass diese Wahrheiten stattfinden. In 2. Mose 12 lesen wir immer wieder, und Nick hatte das letztes Mal gesagt, immer wieder über Lamm, über Opferlamm. Im Neuen Testament sehen wir dann, und es wird deutlich, dass Jesus Christus eben dieses Opferlamm ist. Er kam nach Jerusalem 4 Tage, bevor er gekreuzigt wurde. Wisst ihr noch, wie der Ablauf war? Das Opferlamm musste 4 Tage vor dem Opfer ausgewählt werden. Und Jesus zog 4 Tage vorher ein nach Jerusalem. Gott brachte sein Opferlamm. Und 4 Tage später, 4 Tage später starb Jesus als Opfer für uns. Und zwar genau zu der Stunde, genau zu dem Zeitpunkt, als die übrigen Lämmer in Israel am Passafest geschlachtet wurden. Genau da starb Jesus. Ihr könnt euch daran erinnern, als wir in der vorherigen Predigt, die letzten, die ich gehalten hatte, darüber gesprochen haben, dass Gottes Plan immer den Menschenplan überschreibt. Die ganzen Leiter, die Jesus töten wollten, die wollten genau, dass das eben nicht passiert. Sie wollten, dass er irgendwann mal anders stirbt, nicht am Fest, nicht wo alles so öffentlich ist. Aber Gottes Zeitplan war ein anderer. Der war nämlich ganz akkurat an dem Zeitpunkt, wo die Opferlämmer geschlachtet wurden. Auch da wurde Jesus getötet und starb am Kreuz. Und wer diese Verknüpfung nicht sieht, der muss blind sein. Die Verknüpfung schreit doch förmlich danach. Jesus Christus ist das letzte Opferlamm. Er ist das perfekte Opferlamm. Und nicht nur, wir sehen es nicht nur bei der Kreuzigung und wir sehen es nicht nur durch das Passafest, sondern wir wissen es eigentlich schon, seit Johannes der Täufer auf der Erde war. Hört mal kurz zu, Johannes 1, Vers 29, und ihr wisst vielleicht noch, dass Johannes der letzte Prophet des Alten Testamentes ist. Er sagt Dinge über Jesus, die hundertprozentig wahr werden, und er sieht Jesus das erste Mal. Und dann sagt er dies über ihn: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schon von Anfang von Jesu Dienst war es super deutlich für alle zu hören. Und Johannes war ja nicht wirklich jemand, der geschwiegen hat und das für sich behalten hat. Er hat es gesagt: Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Jesus, das eigentliche und das letzte Opferlamm. Er tat nämlich das, was keines dieser Tieropfer jemals tun konnte. Nämlich meine Schuld für alle Zeiten und für immer wegzunehmen und zu tilgen. Denn es floss Blut, aber nicht meines, sondern seines. Das unschuldige Blut für mich, damit ich für alle Zeit frei bin. Und das nicht jedes Jahr, sondern einmal am Kreuz. Er ist das finale, letzte Opferlamm. Und das wird das Brot aufzeigen. Jesus sagt, schau ich den Text nochmal an, das Brot ist mein Leib. Und dieses Zerteilen des Brotes, was er hier tut, als Muster für uns, was wir heute auch noch tun, wir zerteilen das natürlich nicht vor euch, sondern wir haben es vorher schon gemacht mit Handschuhen und alles dran, ja, um die Corona-Regeln auch wirklich einzuhalten. Aber wir machen das. Ja. Wir nehmen einen Leib und zerteilen den. Wir kaufen nicht kleine einzelne Teile, sondern wir nehmen einen Leib und zerteilen den. Aus welchem Grund? Damit wir daran erinnert werden, Jesus ist gestorben für uns. Und das ist, was er hier sagt. Er sagt, das ist mein Leib. Aber wieso zerteilen? Die Prophezeiung sagt doch, dass nichts an ihm, sein Körper wurde ja nicht am Kreuz zerteilt. Das Zerteilen hat einen anderen Aspekt. Im Psalm 34 wird davon gesprochen, dass keiner seiner Knochen gebrochen wurde. Und das wissen wir auch, dass es wahr ist. Also das Zerbrechen, was wir hier sehen, dieses Nehmen des Brotes, abgesehen davon, dass das Teil von dem war, was man am Passafest sowieso machte, hat einen anderen Aspekt, und das ist nämlich einen gemeinschaftlichen Aspekt. Überlegt euch mal, dieses eine Stück Brot wird genommen, wird zerteilt, und wer bekommt es? All die gegenwärtig sind. Und all die gegenwärtig sind, nehmen dieses Brot und werden daran erinnert, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Wir mögen vielleicht sonst nicht viel gemeinsam haben und wir sind teilweise schon sehr unterschiedlich, aber haben wir immer, egal wo wir hingehen in dieser Welt und Christen treffen, egal wie unterschiedlich und wie anders wir denken und wie anders wir sind, doch haben wir eine Sache immer gemeinsam. Christus ist für mich und für dich am Kreuz gestorben. Und das Brot erinnert mich daran. Und das Teilen erinnert mich daran, dass du und ich, wir sind alle eins in dieser Sache. Wir sind Teil von einer Sache. Und das wird auch durch das Teilen des Kelches ausgedrückt. Ja, deswegen trinken wir aus, sprichwörtlich gesagt in unserem Fall, aus einem Kelch. Das kommt alles aus einer Flasche letztlich. Wir dürfen das ja nicht anders machen im Moment. Aber dennoch müssen wir uns daran erinnern. Das ist alles etwas, was wir teilen miteinander. Wir teilen diesen Kelch. Das ist, was die Jünger hier taten. Sie teilten den Kelch mit Jesus. Und es sagt und spricht, sein Blut ist nicht nur für mich gegeben worden, sondern es ist auch für dich und 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 jeden, der daran teilnimmt, ist sein Blut gegeben worden, damit du sagen kannst, ich bin errettet worden. Und das war übrigens auch schon im Passafest mit eingepreist. Gott hat das schon von Anfang an so geplant. Hört mal kurz zu. In 2. Mose 24 findet etwas statt, was genau das ausdrückt. 2. Mose 24, Vers 8. Da nahm Mose das Blut des Lammes und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund all dieser Worte. Sie alle mussten Teilhaber werden von diesem Blut. Das ist genau das, was wir hier machen. Das ist genau das Trinken des Weines, das Teilen in dieser Gemeinschaft. Und all die da standen damals zu Mose-Zeiten, die bekamen das Blut ab. Und alle, die das abbekamen, die waren Teil von dem Volk Gottes. Ein Kommentator, den ich dazu gelesen hatte, hat es wunderbar ausgedrückt. Und ich zitiere ihn mal. Er sagte, wie der ursprüngliche Bund mit einem Blutopfer besiegelt wurde, wobei das Blut über die Menschen gesprengt wurde, die Teil der Bundesgemeinschaft sein sollten, so soll auch ein neuer Bund durch ein Opfer besiegelt werden und das Blut unter den Menschen des neuen Bundes geteilt werden. Und hier müssen wir eigentlich nochmal ziemlich deutlich sagen, dass das Abendmahl und die Art und Weise, wie Jesus es eingesetzt hat, dass wir es gemeinsam feiern, dass wir teilhaben an diesem Ding. Das ist nicht optional. Das ist an sich, an der Sache unglaublich wichtig, dass wir es gemeinsam miteinander feiern und einnehmen. Und wir erinnern uns eben gegenseitig daran, was Gott in der Vergangenheit uns und dir, mir und dir getan hat. Und wenn wir das dann tun, wenn wir uns daran erinnern, dass Christus nicht nur für mich gestorben ist, sondern auch für dich. Und wenn wir uns daran erinnern, dass er alles gemacht hat, damit ich für ewig leben kann, dann kann unsere Reaktion ja einfach auch nur ein Halleluja sein, oder? Nun, wie viel haben denn die Jünger an diesem Abend davon verstanden? Wahrscheinlich nicht so viel wie wir heute. Aber Christus hatte ihnen dieses Muster gegeben, mit dem sie jedes Mal, wo sie das feierten, daran erinnert wurden, dass das die Tatsache und die Realität ist. Es ist eine neue Realität hier. Christus ist gestorben. Diese Lämmer, die haben nichts weggenommen. Aber Christus hat für alle Zeiten alles weggenommen und mich errettet. Und somit ist das Passa, so wie das Passa auch ein Gedächtnismahl ist, so ist das Abendmahl eben auch ein Gedächtnismahl. Eine Erinnerung an etwas, was eine Tatsache in deinem und meinem Leben ist. Nun, Markus schreibt da nicht klar davon, aber die anderen, zwei von den anderen, die auch über diesen Abend schreiben, die erinnern sich an die Worte Jesus, Lukas und Paulus, und zwar in Lukas 22 und Vers 19 und 1. Korinther 11, Vers 24, erinnern sich beide daran, dass Jesus gesagt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus hat das schon gesagt. Ja, das ist ein Mal, an das wir uns erinnern, an Realitäten, die mit meinem Tod stattfinden. Vielleicht müssen wir noch kurz dazu sagen, dass das Abendmahl nichts Magisches oder Mystisches an sich hat. Ja, wenn wir diese Dinge zu uns nehmen, kommt nicht irgendein besonderer Geist über uns oder irgendetwas wird abgewaschen. Ja, das passiert nicht. Es ist eine Erinnerung, eine Tatsache. Aber es passiert doch was. Und es passiert doch was Übernatürliches. Aber nicht wegen dem Wein und dem Brot und nicht wegen dem Abendmahl, sondern wegen dem Heiligen Geist in uns. Und das ist, wie der Heilige Geist mit Wahrheit umgeht. Wenn wir Wahrheit in unserem Kopf haben, wenn wir uns daran erinnern, an das Evangelium erinnern, nimmt der Heilige Geist dieses Evangelium, diese Tatsachen und er ändert unser Herz. Er macht es uns leicht, weil wir wissen, wir sind vergeben, und er macht es uns schwer, weil wir wissen, wie weit wir noch zu gehen haben, bevor wir wirklich ähnlich sind, wie Gott es ist. Wir brauchen dieses Erinnerungsmahl. Du und ich, wir brauchen diese Erinnerung, dass wir nicht so großartig sind, wie wir uns oft selber machen. Du und ich, wir brauchen diese Erinnerung, dass wir einst Sünder waren und dass Gott alles gegeben hat durch ein unschuldiges Lamm, damit du und ich leben können für alle Ewigkeiten. Es ist Teil unserer Heiligung. Es ist Teil unseres Glaubens. Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt von heute. Keine Angst, die nächsten, die werden kürzer werden. Und der zweite Punkt ist der, dass das Abendmahl nicht nur eine Änderung ist von einem Passa, was uns zu einer neuen Realität bringt, nämlich der Erinnerung daran, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, sondern es ist auch ein Auftrag. Ein Auftrag. Schaut euch mal Markus 14, Vers 22 nochmal an, besonders die letzten zwei Worte aus diesem Vers. Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst. Das Abendmahl ist nicht nur ein wichtiges Gedächtnismahl, von dem wir uns überzeugen lassen müssen, dass wir es machen, die unsere Gemeinschaft miteinander stärkt oder unseren Glauben stärkt, sondern es ist auch ein Gehorsamsschritt. Es sind Befehle. Nehmt und esst. Und später sagt er auch noch, trinkt. Und das zeigt uns eine Sache mindestens deutlich auf. Dieses Abendmahl ist nicht nur für uns wichtig. Es ist auch für Gott wichtig. Gott würde nie einen Befehl geben, wenn es ihm nicht wichtig wäre. Aber Gott hat uns das befohlen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir das als Gläubige über all die Jahrhunderte, seitdem es Gläubige gibt, feiern. Nehmt und esst. Wir sehen das für die ersten Glaubensgemeinschaften das auch schon sehr wichtig war. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 und 47 lesen wir, hört mal kurz zu, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk, aber der Herr tagtäglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr was? Eine der Sachen, die im Alten Testament ziemlich deutlich sind, sind zwei Wahrheiten. Gehorsam bringt was? Segen. Gehorsam bringt Segen. Und Ungehorsam bringt Fluch. So können wir das Alte Testament im Endeffekt zusammenfassen. Eine Botschaft, die wir dort immer wieder finden. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und das sehen wir auch hier an dieser Stelle. Die ersten Gläubigen haben dieses Mal verstanden. Sie haben verstanden, was Jesus damit meinte, und sie hielten es jedes Mal, wenn sie zusammenkamen. Und Gott segnete ihre Gemeinschaft. Aber das Abendmahl ist nicht nur ein Befehl, und deswegen eigentlich auch unverhandelbar. Und vielleicht müssen wir gerade in unserer Zeit, wo wir immer mehr Restriktionen bekommen oder darüber debattieren zumindest, was die Gemeinde alles machen sollte und was nicht, sollten wir uns daran erinnern, diese Sache, das Abendmahl, steht nicht zur Debatte. Es ist ein Befehl und es ist unglaublich wichtig für deine und meine Heiligung und unglaublich wichtig für unsere Gemeinschaft und unglaublich wichtig für unseren Glauben. Drittens, das Abendmahl ist nicht nur eine neue Realität und es ist nicht nur ein Befehl, sondern es ist auch ein Ausweis. Schaut euch Vers 24 an. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Nun, was ist ein Ausweis? Ein Personalausweis zeigt auf, zu wem ich gehöre, oder? Oder zumindest wohin ich gehöre. Das Blut Jesu Christi, von dem wir hier gerade gelesen haben, das Blut hat mich erkauft. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Meine Identität ist nicht mehr in mir oder in dem, was ich vorher war oder in dem, was ich gemacht hatte oder in dem, was mein Leben vorher ausmachte. Meine Identität ist nun in Jesus Christus. Das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Ausweis. Ich gehöre nicht mehr dem Teufel, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre nicht mehr meinen sündigen Verlangen, ich gehöre Jesus Christus an. Und es ist interessant zu sehen, dass jeder Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hatte, irgendeinen Ausweis hatte. Ihr erinnert euch vielleicht an den alten Bund, den Gott mit Israel gemacht hatte. Was war der Ausweis, der nach außen hin getragen wurde? Was war der Ausweis, den jeder Israelit mit sich tragen musste, um zu sagen, ich gehöre zu Gottes Volk? Die Beschneidung der Männer. Das war der Ausweis. Beschneidung. Wenn du Teil von diesem Volk sein wolltest, dann musstest du dich beschneiden lassen, wenn du ein Mann bist. Und der Ausweis des neuen Bundes? Nun, der Ausweis des neuen Bundes, bevor wir zum Abendmahl zurückkommen, ist etwas Inneres zuerst. Und ich lese euch mal eine Stelle vor, die interessanterweise in Jeremia steht. Und Jeremia ist, nein, nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Ja? Das ist der Prophet, der genau über diesen neuen Bund vorhersagt. Hört mal kurz zu. Er sagt: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Das war noch das Passa. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist ein direktes Versprechen an das nationale israelitische Volk. Nun, dieses Versprechen ist in ihrem Fall noch nicht hundertprozentig wahr geworden. Das wird noch kommen. Aber es ist ein Muster für, wie dieser neue Bund funktioniert. Gott macht unser Herz neu. Er setzt sein Gesetz in unser Herz, seinen Geist in uns. Und die Teilnahme nun am Abendmahl, wie Jesus hier gerade gesagt hat, ist ein Anzeichen davon. Wenn ich den Kelch nehme und trinke, erinnere ich mich daran, dieses Blut ist ein Ausweis für diese innere Realität. Durch diese Teilnahme im Abendmahl sage ich zu der Welt und den Menschen um mich herum, ich gehöre auch dazu. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Dieses Blut ist für mich vergossen worden. Das ist, was ich tue mit dem Abendmahl. Nun, könntest du ja einwenden und sagen, naja, wenn das der Ausweis ist, das kann ja jeder Ungläubige nachahmen. Ja? Kann ja teilnehmen am Abendmahl und kann sagen, hey, ich gehöre dazu, ohne irgendeine innere Realität. Und das stimmt. Und genau aus diesem Grund spricht Paulus das auch in 1. Korinther an, weil das genau bei den Korinthern passiert. Hört mal kurz zu. 1. Korinther 11, 26 bis 30. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist ein Verkündigungsmahl. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Euphemismus für gestorben. Sie sind gestorben, weil sie am Abendmahl teilgenommen haben, ohne ihre innere Realität zu haben. Wer an diesem Gedächtnis und Ausweismahl teilnimmt, ohne ein echtes Bekenntnis in seinem Herzen zu tragen, der sei gewarnt. Und wir verstehen jetzt langsam auch, wieso das so wichtig ist. Weil wenn ich hierin teilnehme und zu dieser Welt und zu den Menschen um mich herum vorgaukle, ich gehöre dazu, aber in meinem Herzen das überhaupt nicht wahr ist, mache ich Gott lächerlich und mache ich sein Evangelium lächerlich und ich mache mich schuld. Ich schätze ihn gering und mache mich zum Spötter. Und deswegen fragen wir diese Frage, wer darf denn überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Und die Antwort ist einfach, nun die wirklich einen inneren Ausweis zu Christus hin haben. Die in ihrem Herzen einen neuen Bund mit Gott geschlossen haben, deren Herz neu gemacht wurde, die von Gott wiedergeboren sind, die einer neuen Realität nachstreben. Die sind diejenigen, die am Abendmahl teilnehmen, weil es eben keine Tradition ist. Das bedeutet aber auf der Kehrseite auch noch was anderes und das ist auch wichtig zu hören. Am Abendmahl teilzunehmen oder die Teilnahme hängt nicht von meiner Performance ab. Ich muss nicht besonders heilig gelebt haben in der Woche oder besonders gehorsam gewesen sein oder ein besonders guter Christ sein. Nein. Die Teilnahme ist für diejenigen, die wissen, dass sie Sünder waren, Sünder sind, Christus brauchten und immer noch Christus brauchen. Zum Abendmahl kommen die, die wissen, dass sie vergebene Sünder sind, die gebrochenen Herzens sind, die vor Gott stehen und ihn flehen und sagen, Herr, vergib mir aufs Neue. Ich möchte sehen, wie groß deine Gnade wirklich in meinem Leben ist. Das sind Menschen, die ohne Christus nicht mehr können. Das sind Menschen, deren größten Schatz in ihm gefunden sind. Das sind diejenigen, die daran teilnehmen. Also wenn du heute hier in kurzer Zeit der Welt und den Menschen um dich herum deinen Ausweis zeigst, dann erinnere dich daran. Erinnere dich daran, dass es die Aussage, die du triffst, dieses Blut ist für mich geflossen. Dieses Blut hat mich gewaschen. Und nicht nur mich, sondern dich und dich und dich. Und das bringt uns letztlich und etwas überraschend zum vierten Punkt. Das Abendmahl ist ein Ausblick auch, ein Ausblick auf ein kommendes Reich. Und das ist vielleicht überraschend, weil wir da gar nicht so oft daran denken. Aber Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern in Vers 25, schaut euch den an. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Interessant, in dieser Aussage, die Jesus hier seinen Jüngern macht, ich habe ja gesagt, die Jünger mussten wissen, mussten an diesem Passafest teilnehmen, damit sie verstehen, was als nächstes passiert. Sie mussten verstehen, dass Christus das Opferlamm ist, das für sie gestorben ist am Kreuz. Und sie mussten aber nicht nur das Kreuz verstehen, sondern sie mussten auch das Grab verstehen. Weil das war auch unerklärlich für sie. Wie kann Jesus Christus ins Grab kommen? Wie kann der Herr, dem wir gefolgt sind, der gesagt hat, er ist Gott selbst, wie kann er im Grab liegen? Sie mussten sich daran erinnern, dass Christus gesagt hat, aber ich werde wieder auferstehen. Und als er auferstanden ist, mussten sie das auch erstmal verstehen. Sie haben es auch nicht verstanden am Anfang. Aber in dieser Aussage, die wir gerade gelesen haben, ist das doch inkludiert, oder? Weil Christus sagt, ich werde dieses Fest nicht wieder mit euch feiern, bis wir es wieder miteinander feiern werden im Reich Gottes. Wer feiert Abendmahl? Keine Toten. Lebendige feiern das Abendmahl. Und so mussten sie das auch verstehen. Es gibt ein Leben danach. Christus wird wieder auferstehen. Es gibt ein Versprechen für eine zukünftige Herrlichkeit, in der sie auch mit teilhaben werden und in der sie dieses Fest mit ihm wieder zusammen feiern werden. Wir lesen das in Matthäus 26, 29, wo er davon spricht, wo Jesus sagt, und Matthäus erinnert sich daran, an diese Worte von Jesus, ich werde es mit euch trinken im Reich meines Vaters. Nun, wann genau das sein wird, erklärt er uns nicht. Aber es ist sehr gut möglich, dass hier das Festmahl des Herrn gemeint ist, welches zu Beginn von Gottes neuen Welt gefeiert wird. Wir können das in Jesaja 25, Matthäus 8 und Offenbarung 19 nachlesen. Es wird ein Fest geben, wenn alles beendet wurde. Wenn Jesus neu gekommen ist, dann wird es ein Fest geben. Und an diesem Fest wird es ein Abendmahl geben. Und jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Nun, was glaubst du? An was wird man sich denn erinnern an diesem Abendmahl? Man wird sich doch genau an das Gleiche erinnern, wie wir heute. Man wird sich genau an das Gleiche erinnern, was sich die Jünger erinnern mussten zu der damaligen Zeit. Sie mussten sich daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er als unschuldiges Lamm sein Leben für mich gelassen hat, damit ich nicht sterben muss. Und wir werden uns daran erinnern. Und was wird es sein? Was wird das Resultat sein von dem? Was wird unsere Reaktion sein, wenn wir uns daran erinnern, dass sein Kleid für meines ist? Dass dieser Tausch stattgefunden hat? Dass ich ein Kind Gottes sein kann aufgrund von seinem Wirken und seinem Sterben und seinem Auferstehen? Was wird meine Reaktion sein? Schaut euch Vers 26 an. Das ist auch schon Teil vom Abendmahl. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Was ist denn der Lobgesang, der hier gemeint ist? Erinnert euch nochmal an den Ablauf, den ich vorher erzählt habe vom Passa. Was ist das Letzte, was gesungen wurde am Passa? Psalm 136. Nun, Psalm 136 hat 26 Verse. Und dieser Psalm ist wirklich sehr interessant. Und dieser Psalm wurde auch an diesem Abend gesungen. Ich lese euch mal die ersten drei Verse vor und achtet mal darauf, wie gute Hermeneutik-Schüler, was wiederholt wird. Psalm 136, Vers 1 bis 3. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Und jeder Vers danach endet immer mit dem gleichen, denn seine Gnade währt ewiglich. 26 Mal. Denn seine Gnade währt ewiglich. Das ist, was sie gesungen haben am Ende von dem Abendmahl. Gottes Gnade währt ewiglich. Seine Gnade währt ewiglich. Das ist die Ermutigung und die Erinnerung, die du und ich brauchen jedes Mal. Wenn wir dann irgendwann mal in dem kommenden Reich bei Gott sein werden, als Erlöste und Gläubige und ewiges Leben haben werden, werden wir an diesem Mahl teilnehmen und wir werden immer noch das Gleiche singen und sagen, seine Gnade währt ewiglich. Ich werde nicht dastehen und sagen, wow, Mann, das habe ich ja richtig gut gemacht, da bin ich ja endlich hierher gekommen. Nein, ich werde niederknien. Und ich werde meine Krone vor ihn hinschmeißen und ich werde sagen, deine Gnade. Und das können auch wir heute tun. Deswegen ist dieses Abendmahlfest, wenn wir es uns nochmal so aufzeigen, wie die Jünger es miterlebt haben mussten, Deswegen ist dieses Abendmahlfest nichts Triviales. Nicht irgendeine Tradition, die wir abklappern und einen Haken dahinter machen. Es muss mich am Ende wirklich zu diesem Punkt bringen. Lob und Preis sei dem Lamm alleine. Amen. Lass uns beten noch zusammen. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Gnade, die du uns gegeben hast. Herr, wir danken dir für die Erinnerung, die wir haben daran, Herr, dass du alles gegeben hast für uns einmalig. Und dass dein Kleid für meins gegeben wurde, Herr, dass du als unschuldiges Lamm am Kreuz gestorben bist für mich. Aber nicht nur, dass du gestorben bist, sondern dass du auch auferstanden bist und damit eine feste Versicherung, ein Versprechen von einer zukünftigen Herrlichkeit in mich hineingelegt hast, Herr. Und danke, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir uns daran erinnern dürfen. Durch dieses Abendmahl, diese Symbole, die wir zu uns nehmen, die uns in der Gemeinschaft zeigen, wir alle gehören auch dazu. Und wir werden gemeinsam diesen Weg bis zum Letzten durchschreiten. Und wir werden uns an diesem Abendmahlsfest auch alle einmal wiedersehen und werden das Gleiche sagen und das Gleiche singen. Herr, nur du bist würdig. Amen.